Ja, als wir mit den Brüdern so die Themenauswahl hatten und jeder so ein bisschen auch die Liste anschauen konnte und ein Thema aussuchen durfte, dann ist mir dieses Thema, Jesus als Vorbild, direkt ins Auge gestochen und ist für mich persönlich so wertvoll geworden, weil ich das auch ein bisschen mit einem ganz bestimmten Jahr hier bei den Jugendbibeltagen verbinde. Es ist nämlich, ich habe jetzt so nochmal geschaut vor ein paar Wochen, ich glaube, es war das Jahr 2013, als das Thema war, werden wie Jesus. Und das war ein Thema, das sehr lange eigentlich nachhaltig auch die Jugendlichen und auch mich damals beschäftigt hat, wo auch sehr viele praktische Gedanken auch sitzen und hängen geblieben sind. Und ich glaube, das geht ein Stück weit in eine ähnliche Richtung. Jesus als Vorbild heißt, wir wollen von Jesus lernen, wir wollen auf Jesus schauen und wir wollen geistliche Veränderung in unserem Leben dadurch erleben. Und ich glaube, dass das Ziel eines jeden hier ist in der Runde. Ich glaube, sonst kommt man nicht hierher, opfert Freizeit und auch, sage ich mal, ein Stück weit nimmt auch andere Entbehrungen vielleicht in Kauf, wobei Entbehrung schon sehr hochgegriffen ist, und um hier zu sein. Ich glaube, dass es nicht nur die Gemeinschaft ist, sondern es ist auch der Wunsch, geistlich etwas aufzutanken, etwas mitzunehmen. Und ich möchte mit euch einen längeren Bibelabschnitt lesen. Allerdings habe ich mir den aus der neuen Genfer Übersetzung rauskopiert. Das heißt, ich persönlich tue mir schwer, wenn jemand in der neuen Genfer Übersetzung liest. Und ich habe selber die Luther oder die Schlachter oder die Elberfelder zur Hand. Ihr könnt es entweder auf dem Handy aufmachen oder ihr habt vielleicht sogar die neue Genfer dabei. Ich möchte nämlich den Abschnitt aus 2. Korinther, Kapitel 3, von Vers 12 bis 18 lesen. 2. Korinther, Kapitel 3, von Vers 12 bis 18. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihrem Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, heißt Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Ja, das ist ein Abschnitt. Alle Kirchberger wissen es, dass ich diesen Abschnitt sehr liebe, weil das ist so einer dieser Abschnitte, wo ich gelesen habe vor vielen Jahren und es diesen Moment gibt. Man hat es schon öfters gelesen, aber es ist dieser eine Moment, wo man auf eine Stelle aufmerksam wird und realisiert, was da wirklich drin steht. Und das, was für mich so der persönlich besondere Moment war, ist der Umstand, dass als ich diesen Abschnitt gelesen habe, ich zum ersten Mal verstanden habe, was das Ziel Gottes mit mir persönlich ist. Und zwar wird hier mehrfach der Fokus auf Veränderung gelegt. Und nicht nur in irgendeine Art von Veränderung, sondern nichts Geringeres, als dass wir dem Ebenbild Jesu Christi ähnlicher werden. Das ist der Abschnitt, das ist die Kernaussage. Und hier vergleicht Paulus den alten und den neuen Bund. Der alte Bund, der schwach und limitiert war, der nur ein Wegbereiter oder auch ein, ein Strahler, ein Lichtstrahler auf den neuen Bund war, wo alles zur Vollendung kommen würde. Und er sagt dann auch, dass Mose, sein Gesicht hat geglänzt, er musste eine Decke auf sein Gesicht legen, damit die Menschen nicht von diesem Leuchten abgelenkt wurden. Aber Paulus sagt, dieses Leuchten ist vorbeigegangen. Wir wissen, dass Mose nicht ab diesem Moment dauerhaft mit einem leuchtenden Gesicht umhergelaufen ist. Das war auf ein paar Tage begrenzt. Paulus sagt, diese Herrlichkeit, sie ist endlich gewesen. Und dann sagt er, und das ist eigentlich das Traurige, dass in Jesus Christus, also das ist nicht das Traurige, dass in Jesus Christus die Vollendung gekommen ist. Das Traurige ist, dass die Menschen, die Jesus Christus ablehnen, nicht in diesen Zustand gelangen können oder kommen können, dass sie Veränderung erleben. Und er sagt dann hier, dass ein ganz elementarer Punkt ist, dass in dem Moment, wo ein Mensch Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, bekommt er die Decke abgenommen. Und das ist so gigantisch, das ist nämlich auch der Punkt, dass Menschen heute auch die Bibel lesen. Ich auf dem Weg hierher habe ich eine Predigt angehört von Olaf Latzel, und sein Vorgänger in der Bremer Kirche, der war jahrelang Pastor. Und dann ist er auf eine Evangelisation gegangen von Billy Graham und hat in diesem Moment erst verstanden, dass er eine Wiedergeburt braucht. Stellt euch das mal vor, ein Mann, der jahrelang an der Kanzel gestanden ist und gepredigt hat. Das war eine Decke, der hat nichts verstanden. Und in diesem Moment ist er ein wiedergeborener Christ geworden. Jesus Christus anzunehmen bedeutet, die Decke weggenommen zu bekommen. Es bedeutet, das Wort Gottes aus einer komplett neuen Perspektive zu betrachten, zu sehen. Und zwar aus der Brille, die wir aufgesetzt bekommen, das ist der Heilige Geist, dass wir das Wort Gottes durch den Heiligen Geist aufgedeckt und aufgeschlüsselt bekommen. Und durch diese Tatsache, dass wir das Wort Gottes verstehen und die Inhalte Jesus Christus darin erkennen, übrigens vollumfänglich, von 1. Mose bis zur Offenbarung, sehen wir Jesus, 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 überall. Das Zentrum ist Jesus Christus. Und indem wir Jesus Christus in der Schrift erkennen, passiert etwas. Der Geist Gottes, er wirkt in unserem Leben, an unserem Herzen, und er möchte uns umgestalten in das Ebenbild Jesu Christi. Das ist so in einer Kurzfassung das, was diese Verse von Vers 12 bis 18 aussagen. Und ich finde, das ist etwas Gigantisches. Und ich habe das schon oft gesagt und ich werde nicht müde, das zu sagen. Würde es nicht in der Bibel stehen, und zwar schwarz auf weiß, würde ich sagen, wow, das ist, wenn das ein Mensch einfach so aus eigener Überzeugung sagen würde, ich sagen, das ist so ein hohes Ziel, das ist absolut unrealistisch. Aber wisst ihr, das Gigantische ist, es steht im Wort Gottes. Und damit ist es unumstößlich. Damit gibt es nur eine Limitation, und das ist unser Glaube. Damit gibt es nur diese Limitation, dass wir selbst nicht glauben, was Gott in unserem Leben tun kann. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir Jesus Christus als unser Vorbild haben. Dass wir Jesus Christus studieren, dass wir ihn anschauen. Denn für ihn, um ihn, und er ist selbst die Schrift, um ihn dreht sich alles. Und es geht darum, ihn immer mehr zu erkennen. Und ich habe so im Vorfeld drüber nachgedacht. Und ich habe erst so an einen Bildhauer gedacht. Aber irgendwie habe ich da zum einen nicht so ein gutes Bild gefunden und zum anderen bin ich dann bei diesem Porträt stehen geblieben. Wie immer, jeder irdische Vergleich erhinkt. Aber ich denke, wir können uns durch diesen Vergleich vielleicht ein Stück weit versuchen, uns das ein bisschen vorstellen zu können, dass Gott etwas erstellen möchte. Und er ist dabei, etwas zu zeichnen, und das Original ist Jesus Christus. In dem Fall gibt es allerdings kein Hindernis. Und das Hindernis gibt es aber hier in diesem Abschnitt. Und deswegen sage ich, dieser Vergleich hinkt. Was ist das Problem, das dieses Gemälde 1:1 genauso wird wie das Original. Was war das Problem bei den Israeliten? Die Decke. Was war die Decke?
Das Gesetz.
Das Gesetz. Weiter? Ich glaube, da gibt es noch mehr Punkte. Der Unglaube. Okay. Aber Helmut hilft euch gut aus. Aber ich möchte gar nicht so arg auf die Israeliten eingehen. Die Frage ist, was ist die Decke heute? Was sind die limitierenden Themen, die limitierenden Faktoren in unserem Leben heute? Wer hat eine Idee, was sind limitierende Dinge, dass wir in das Ebenbild Jesu umgestaltet werden? Im Jahr 2024.
Selbstverwirklichung.
Selbstverwirklichung? Ihr seid noch nicht so ganz warm geworden, oder?
Stolz?
Stolz? Okay, dankeschön. Einflüsse des Internet. Also ein paar Punkte werde ich gleich mit aufgreifen. Ich bin sicher, dass ich nicht alle Punkte aufgreifen kann, aber es kommen momentan auch nicht ganz so viele. Ich glaube, es gibt nämlich mehr Faktoren. Ich glaube, es gibt nämlich einmal allgemeine Faktoren und es gibt persönliche Faktoren. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo Dinge sich drastisch verändert haben, in den letzten 20 Jahren und überwiegend nicht unbedingt, sage ich mal, vorteilhaft, um im Alltag als Christ wirklich ein Leben unter dem Vorbild Jesu Christi zu leben. Das möchte ich später noch kurz erklären, was ich damit auch meine. Aber ich glaube, und dieser Faktor ist eigentlich durchgehend konstant geblieben, dass es persönliche Dinge gibt, und da könnte man jetzt wirklich eine Riesenpalette aufmachen mit vielen Einzelthemen, welche Arten von Limitationen oder Behinderungen es gibt. Ob es Sünden sind, da könnte man schon relativ viele Themen aufmachen. Man könnte auch Themen aufmachen, die vielleicht im ersten Moment keine Sünde sind, aber zur Sünde führen. Das heißt, wir könnten ja eigentlich, ich habe überlegt, die Flipchart zu benutzen und damit euch ein bisschen aufzuschreiben. Aber tatsächlich habe ich nochmal geschaut, wir haben ja nur eine Stunde, deswegen müssen wir ein bisschen dranbleiben. Und ich hoffe, ihr habt euch zumindest für euch selbst ein paar noch weitere Punkte entdecken können, die eine Decke sein können. Und ich versuche mal, euch mitzunehmen. Ich habe so in 4 Punkte unterteilt und wie gesagt, da könnte man noch viel mehr hinzufügen, wo ich glaube, die momentan sehr aktuell sind. Der erste Punkt, den ich aufgreifen möchte, ist, ich habe es jetzt mal Gesundheit vor Welt gesetzt, aber ich glaube, dass Gesundheit ist gerade das bestimmende Thema. Die richtige Ernährung, die richtige Wasserqualität, Sport, richtige Schlafenszeiten, richtige Anzahl von Schlaf. All diese Themen, das ist unglaublich, das ist auf meiner Arbeit so dominierend und im privaten Umfeld, man merkt es, dass dieses Gesundheitsdenken unglaublich zugenommen hat. Und ich möchte gar nicht sagen, dass es falsch ist, auf seinen Körper Acht zu geben, im Gegenteil. Ich glaube, dass das eine biblische Wahrheit ist, die sich schon durch alle Zeiten durchzieht. Denn die Bibel sagt uns, wir sollen nicht fressen und saufen, so sagt es Martin Luther. Warum? Es ist nämlich sogar Sünde, weil es nicht gut für uns ist. Diese Art von Leben, sagt Paulus, so leben die Heiden. Wir haben eine Verantwortung, mit unserem Körper umzugehen, gar keine Frage. Aber diese Art und Weise, wie in der heutigen Zeit über diese Themen gesprochen wird, ist es purer Götzendienst. Es ist eine Glorifizierung seines eigenen Körpers. Das ist ein Körperkult. Und warum ist das ein Problem? Und das ist ganz spannend. Ich habe diese Gedanken schon gehabt und heute auf der Fahrt in der Predigt von Olaf Latzel, er greift die gleichen Themen auf. Er hat den gleichen Gedankengang aufgegriffen, und zwar, wie würde sich Und das ist vielleicht etwas, um unseren Fokus zu überprüfen. Einfach mal in Frage zu stellen, was ist wirklich wichtig? Und dann müsst ihr einfach nur die Zeit runterbrechen. Ich mache mit euch dieses Gedankenexperiment. Stellt euch vor, jeder von euch weiß, wir haben nur noch ab diesem Moment 24 Stunden zu leben. Wer würde sagen, ich muss heute noch unbedingt irgendein Spiel durchspielen, das ich vor 2 Tagen angefangen habe? Ins Fitnessstudio gehen. Ich muss noch unbedingt den super wichtigen Gesundheitsdrink mir anmischen, der so wichtig für meinen Körper ist. Das sind jetzt nur ein paar simple Themen, simple Punkte, aber ich habe mir tatsächlich im Vorfeld so darüber die Gedanken gemacht. Ich glaube, wir können Themen in unserem Leben auf den Prüfstand stellen, indem wir einfach die Zeit so reduzieren, dass wir uns selbst eine Zeitspanne geben, die maximal überschaubar ist. Und dann merken wir, wie Dinge, wir wissen, dass wir leben jetzt in diesem Moment so, als ob wir alle die Garantie haben, 80 zu werden. Aber diese Garantie haben wir nicht. Und wisst ihr, warum ist es mir wichtig? Jede Schule sagt es auch immer wieder in den letzten Jahren, ihr habt viel Zeit als Jugendliche. Kauft diese Zeit aus. Nutzt diese Zeit, die ihr jetzt zur Verfügung habt, dann ist es Zeit für die Ewigkeit. Davon bin ich auch überzeugt. Investiert eure Zeit in Dinge, die Ewigkeitswert haben. Ich möchte damit gar nicht sagen, dass ihr jetzt absolut alles komplett schmeißen müsst. Ich möchte euch euren Fokus schärfen auf Dinge, die wichtig sind und auf Dinge, die unwichtig sind. Und da habe ich die letzten Wochen immer wieder feststellen dürfen, dass ich selbst, und ich habe so ein Stück weit aufgrund der Kinder, eigentlich diesen Zwang reduzieren zu müssen. Ich muss, weil die Zeit automatisch einfach weniger wird, muss ich diesen Vorgang vornehmen. Aber ich möchte euch auffordern, dass ihr das bewusst macht, weil ich bin überzeugt, dass diese Zeit, die ihr jetzt investiert in euer geistliches Leben, euer ganzes Leben hindurch begleiten wird. Und ich glaube, wenn ich meine Oma besucht habe, wenn sie nachts nicht schlafen konnte, dann hat sie das biblische ABC gesprochen. Das heißt, sie hat mit dem A angefangen und hat einen Bibelvers, der mit A angefangen hat, gesagt. Dann hat sie einen mit B weitergemacht, einen Bibelvers, der mit B angefangen hat. Ja, was glaubt ihr? Kann man das machen ohne Übung? Ich bin überzeugt nicht, aber sie hat so einen Mehrwert daraus generiert. Sie konnte oft die halbe Nacht nicht schlafen, aber sie hat Zeit mit Gott verbracht. Und das nicht, weil sie 2 Jahre vorher gelernt hat, sondern weil sie in Jesus Christus, in die Ewigkeit investiert hat. Und warum ist es mir wichtig? Wir sind bei Jesus als Vorbild. Wir wollen von ihm lernen. Und wir sehen, dass Jesus Christus bei all dem, was er getan hat, hat er das Reich Gottes im Fokus gehabt. Er hat das, was Ewigkeitswert hat, im Fokus gehabt. Und ich bin überzeugt, dass für unser geistiges Leben ist es unglaublich wichtig, diesen Fokus nie zu verlieren. Diesen Fokus ganz klar zu haben, um eine Selektion treffen zu können für Dinge, die für mich gut sind und Dinge auszusortieren, die nicht gut für mich sind. Ich wünsche euch, dass ihr diesen geistlichen Fokus habt. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen aus 1. Johannes. Und damit möchte ich den Punkt abschließen. Erster Johannes Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, ich denke, es gibt keinen besseren Abschnitt aus der Bibel, der unseren Fokus auf das ausrichtet, was wirklich wichtig ist. Ich wünsche und ich bin überzeugt, dass das oft ein Hindernis ist, um eine Decke, um in unserem geistlichen Leben vorwärts zu kommen, weil wir einfach zu viel Müll in unserem Alltag haben. Einfach zu viel Dinge, zu viel Beschäftigung, die keinen Mehrwert, keinen geistlichen Mehrwert haben. Und wenn wir diese Zeit uminvestieren und die Zeit auskaufen, bin ich überzeugt, dass wir erleben dürfen, dass wir den Tag unter einem Segen erleben. Und das sage ich aus persönlicher Überzeugung, weil ich als Jugendlicher zu viele Tage hatte, wo ich abends ins Bett gegangen bin und gedacht habe, das war irgendwie ein verschenkter Tag. Ich habe nicht ins Reich Gottes investiert. Und ich wünsche, dass ihr das besser macht. Ich wünsche euch, dass ihr Zeit in die Ewigkeit investiert. Ich wünsche euch, dass ihr die Perspektive der Ewigkeit immer klar vor Augen habt. Ja, und der nächste Punkt, ich glaube, der wurde gesagt. Ich habe eigentlich erst nur Musik gehabt und dann habe ich darüber nachgedacht und habe dann Medien mit dazugenommen. Weil ich glaube, dass nur Musik das vielleicht ein bisschen oder das Thema einfach zu kurz abholen würde. Es geht nämlich darum, und da sind wir wieder, Jesus als Vorbild von ihm zu lernen. Und da wollen wir später ein paar Bibelstellen lesen. Jesus Christus, er hat die Stille ganz bewusst gesucht. Und wir denken vielleicht als Christen, wir brauchen das nicht, aber das ist Quatsch. Jeder von uns braucht geistliche Stille. Und zwar ist es, wenn wir es vergleichen wollen, ist es ein Stück weit wie unser Schlaf für unseren natürlichen Körper. Und wenn ihr ein paar Tage nicht gut geschlafen habt, dann seid ihr einfach komplett körperlich nicht funktionsfähig. In eurem Alter funktioniert es ein bisschen besser. Aber mit zunehmendem Alter kann man diese Punkte nicht mehr kaschieren. Da merkt ihr einfach eine Nacht mit nur 4 Stunden Schlaf, wenn da ein Kind mal irgendwie nachts Rabatz gemacht hat, dann ist es echt eine zähe Sache, morgens aufzustehen. Das habe ich vor ein paar Jahren noch ein bisschen besser weggesteckt, das wird immer schwieriger. Und ich bin überzeugt, dass dieses Bild es eigentlich ganz gut überträgt, wozu und warum wir geistliche Stille benötigen. Und es ist mittlerweile so, dass im Schnitt hören christliche Jugendliche bis zu 50 Lieder am Tag. Ich weiß gar nicht, es ist ein Durchschnittswert, aber ich glaube, das haut tatsächlich ungefähr hin. Weil wenn ihr unterwegs seid, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und ich schaue bewusst mittlerweile gerade auch im Bezug auf das Thema, weil ich jetzt auch den Fokus darauf hatte, ich habe fast keine Personen gesehen, die nicht irgendwie in ihr Kopfhörer hatten oder on ihr Kopfhörer. Also fast alle haben entweder was angehört oder Musik gehört. Da ist wirklich, gut, ich meine, bei in ihr Kopfhörer könnten wir es vielleicht übersehen, aber tatsächlich selbst die, weil ich halt tatsächlich so ein bisschen den Fokus hatte, habe ich bei fast allen entdecken können. Und ich möchte damit nicht sagen, dass christliche gute Musik zu hören schlecht ist. Aber christliche Musik zu hören ist niemals ein Ersatz für Stille. Und das ist genau dieser Punkt, dass wir Zeit für unser geistliches Leben suchen, wo wir ins Gebet gehen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass viele Gemeinden die Gebetsstunden eingestellt haben, weil die Menschen der Ansicht sind, diese Stunde ist nicht wichtig oder vielleicht auch nicht besuchenswert. Und ich bin überzeugt, dass hier ein ganz elementares und grundlegendes Problem liegt in unserer heutigen Zeit. Wir werden dauerbeschallt, aber wir haben keine Zeit mehr, mit Jesus zu sprechen. Und vor ein paar Jahren hat Robert Witt das Thema gemacht, ich weiß nicht mehr über die Überschrift, aber er hat den Fokus auf Bibellesen, auf Gebet und auf den Dienst gelegt. Und bei dem Gebet hat er ein Beispiel gebracht, das sich bei mir so ein Stück weit eingebrannt hat, das fand ich schön. Kaffee trinken mit Jesus. Und als er das gesagt hat, dachte ich im ersten Moment, was meint er damit? Er hat gemeint, einfach allein in ein Café gehen, vielleicht ein christliches Buch oder die Bibel mitzunehmen, zu lesen und sich dann die Zeit zur Stille zu nehmen. Ich habe aus meiner persönlichen Jugendzeit das besser in Erfahrung gehabt, an einen Ort zu gehen, wo man wirklich Stille hatte. Und ich habe bei uns einfach die Jax geliebt. Da gibt es einen Platz, an dem ich gerne war. Da gab es eine schöne Brücke und vor allem ist da so ein kleines Wehr gewesen. Und ich finde, da hat das Wasser immer ein schönes Geräusch gemacht durch das Fließen des Flusses. Das war unglaublich schön. Und in dieser Zeit wirklich Gemeinschaft zu haben mit Gott, einfach die Stille im Gebet, glaubt mir, das gibt eurem geistlichen Leben unglaubliche Ausrichtung, Stärkung und Motivation. Ich möchte euch wünschen, dass ihr die Zeit der Stille aktiv sucht. Nehmt euch Zeiten raus, wo ihr euch diese Zeit nehmt, mit Gott zu sprechen. Jesus ähnlicher zu werden, bedeutet auch Jesus zu kennen. Das bedeutet auch, mit Jesus zu sprechen. Und weil wir von Jesus lernen wollen, möchte ich drei Bibelstellen vorlesen. Einmal Markus Kapitel 1, Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Matthäus Kapitel 14, Vers 23. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Und die letzte Bibelstelle, und da könnte man noch weitere anfügen, aber ich habe jetzt nur exemplarisch drei herausgenommen, um einfach aufzuzeigen, dass sich das durch die Evangelien durchzieht, dass Jesus diese Zeit der Stille aktiv gesucht hat. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Ja, das wünsche ich euch, dass ihr euch Zeit für die Stille nehmt, dass ihr nicht denkt, das ist irgendwie leere Zeit, dass es nicht wertvoll investierte Zeit ist, sondern ich glaube, es gibt ein leichtes Umdenken, dass wir einfach feststellen, dass diese Kraftlosigkeit oft in unserem geistlichen Leben daraus rührt und daher kommt, dass wir viel zu wenig beten. Und da ertappe ich mich selbst, dass ich da viel disziplinierter sein muss, um mir diese Zeit in diesem Trubel, in diesem Alltagsgeschehen zu nehmen, um mit Jesus Christus zu sprechen. Ja, und der nächste Punkt, auch ein Stück weit aus der aktuellen Zeit betrachtet. Wir erleben gerade einen sehr krassen Kampf in unserer Gesellschaft gegen göttliche Werte. Und ich möchte das aufzeigen. Vor kurzem habe ich ein Video geschaut, da ist ein YouTuber auf die Straße gegangen und hat die Leute zu dem neuen Selbstbestimmungsgesetz gefragt, das demnächst in Kraft tritt. Und ich habe so gewünscht, dass er viele Menschen treffen würde, die eine komplett klare Stellung gegen dieses Gesetz einnehmen würden. Aber wisst ihr, selbst Personen, die höheren Alters waren, also ich würde es schätzen 50 und aufwärts, haben gesagt, ja, also wir finden das eigentlich gut, dass Menschen dann wirklich auch frei werden können, dass sie nicht unter diesen Zwängen leben. Das ist totaler Quatsch. Unsere Gesellschaft ist so gottlos geworden. Wenn ich Römer Kapitel 1 lese, dann finde ich Deutschland 1:1 wieder. Gott hat uns dahin gegeben. Das muss uns auf die Knie treiben, dass Menschen in dieser Welt, in unserem Land Gott erkennen, zur Erkenntnis seiner selbst kommen, dass momentan die Werte, die Gebote Gottes mit den Füßen getreten werden. Biblische Grundwahrheiten. Aber dann könnte man sagen, ja gut, das ist die Welt. Aber ich bin überzeugt, dass viele Themen, wo die Christenheit auch eine klarere Stellung hatte zu Dingen, die nicht gut sind für unser geistliches Leben, einfach die Grenzen weggeschwommen haben. Und vor ein paar Jahren haben Chris und Nata bei Crosstalk so ein, wie ich finde, im ersten Moment provokantes Thema gehabt, ob ein Christ Cannabis konsumieren dürfte. Und ich dachte, diese Frage stellt sich doch überhaupt nicht. Eine total sinnfreie Folge. Und Jetzt haben wir diesen Punkt ein paar Jahre später, jetzt ist es legal. Früher konnte man sagen, es ist ja ganz klar, das ist im Prinzip nicht legal, dementsprechend gehört es sich für einen Christen nicht. Und wisst ihr, jetzt ist diese Hürde, diese Grenze weg. Und ich stelle mir die Frage erneut. Und ich möchte das gar nicht sagen, dass es hier in dieser Runde ja das große Problem ist. Ich hoffe und bete dafür, dass es nicht der Fall ist. Aber das Thema wird in die christliche Freikirche hineinbrechen. Davon bin ich überzeugt. Weil irgendwo die Sünde immer mehr Raum findet. Und davon bin ich überzeugt, dass wir irgendwo immer parallel zu dem Zeitgeist dieser Welt entlang laufen. Und ich bin überzeugt, wir müssen jetzt ganz klar eine Differenzierung treffen. Wir müssen uns von diesem Zeitgeist ganz drastisch wegentwickeln. Denn diese Entwicklung dieser Welt ist unglaublich gotteslästerlich, gottfeindlich und steht in absolutem Kampf gegen die Gebote Gottes. Als Robert Witt vor ein paar Wochen in Kirchberg war, haben wir über Gottlosigkeit und Gottesfurcht gesprochen. Und er hat gesagt, in Kirgisien, wenn ihr dort jemanden sagen würdet, es gibt keinen Gott, er hat gesagt, egal welchen Kirgisen ihr das sagen würdet, der würde euch auslachen. In Deutschland, in Kirchberg leider auch, werden die meisten Menschen bei dieser Aussage lachen, wenn ihr sagt, Gott hat diese Welt geschaffen. Wir leben in einer gottlosen Zeit und es werden Gebote Gottes, es werden Maßstäbe Gottes, Werte Gottes komplett über Bord geworfen. Die Kirchen sind komplett im Freiflug und das schon seit über 100 Jahren in absolute Gottlosigkeit. Sie führen Menschen scharenweise in das Verderben. Vor kurzem habe ich eine Sendung gesehen, viele Kirchen stehen leer. Man überlegt sich gerade, wie man sie alternativ nutzen könnte und eine Kirche soll zu einer Disco umgebaut werden. Ich weiß nicht, irgendwie in diesem Moment hat mir das im Herz wehgetan. Das ist Deutschland 2024. Was gilt es für uns? Ich habe es gesagt, wir müssen uns ganz klar nach dem Wort Gottes ausrichten. Jesus Christus als Vorbild. Und Petrus, er sagt uns folgende Worte. In 1. Petrus Kapitel 2, von Vers 11 bis 16. Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, enthaltet euch von sinnlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Lebenswandel unter den Nationen, damit sie, worin sie euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Ordnet euch um des Herrn willen jeder von Menschen eingesetzten Ordnung unter, sei es dem König als dem Obersten oder dem Statthalter als denen, die von ihm beauftragt sind, die zu bestrafen, die Unrecht tun, um zu loben, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Handeln den törichten Menschen, die unwissend sind, das Maul stopft. Tut als Freie, aber nicht, indem ihr die Freiheit zum Deckmantel zur Bosheit nehmt, sondern als Gottes Knechte. Paulus, er nimmt diesen gleichen Gedanken auch auf in Galater Kapitel 5, Vers 13, dass wir die Freiheit, die wir in Christus haben, nicht missbrauchen sollen, um in Sünde zu leben. Und ich glaube, das ist aktueller denn je, dass wir Dinge hinterfragen, was ist Sünde in meinem Leben oder was sind Dinge, die zur Sünde führen. Und davon bin ich überzeugt, dass wir diese Dinge auf den Prüfstand stellen müssen, um Jesu ähnlicher zu werden. Und Jesus, er war kompromisslos. Er hat auch dieses Beispiel aufgezeigt, dass wir mit Sünde in unserem Leben, er benutzt diesen Vergleich mit dem Arm, wenn der Arm zur Sünde hinzuzieht oder einfach dieses Verlangen nach einer Sünde hat, dann sollen wir diesen Arm abschneiden. Viele Menschen, die mit der Bibel nicht nichts zu tun haben, also nicht verstehen, missbrauchen diesen Vers. Was ist gemeint? Jesus wollte sagen, wenn es Dinge in deinem Leben gibt, die dich zur Sünde verführen wollen, die dich zur Sünde ziehen, dann trenn dich von diesen Dingen. Jesus war kompromisslos mit Dingen, die dem geistlichen Leben schaden. Und er ist unser bestes Vorbild. Er blieb ohne Sünde. Für uns ist es ein Kampf. Und wir dürfen uns diesem Kampf stellen, weil Jesus uns nicht alleine gelassen hat. In 2. Korinther Kapitel 3, der letzte Vers, den ich gelesen habe, Vers 18, da steht, dass der Heilige Geist dieses Werk der Veränderung tun möchte. Gott lässt uns nicht alleine. Er sagt nicht, dass es ein Selbstläufer ist, dass es ein Spaziergang ist, Veränderung, geistliche Veränderung zu erleben. Manchmal ist es ein brutal harter Kampf. Aber es ist ein Kampf, der absolut lohnenswert ist. Jeder Schweißtropfen davon ist es wert, zu kämpfen. Paulus, er sagt es im Hinblick auf die Sünde, als auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, und der nächste Punkt sind gefährliche Sünden für Christen. Und ich glaube, dass hier, das ist so der Punkt, den ich gesagt habe, dann könnte man ganz, ganz viele Punkte auflisten. Ich möchte es aber ein Stück weit runterbrechen auf ein paar vielleicht aktuelle Problemzonen, Problemfelder. Und wie gesagt, ihr könnt es gerne auch in Kleingruppen, auch abends erweitern, ergänzen. Und ich glaube, das möchte ich vorab sagen, ihr profitiert, dass ihr eine Gemeinschaft seid. Ihr dürft euch unterstützen bei diesen Themen. Ihr dürft euch unterstützen und die Bibel sagt uns, dass in dem Bekennen eine große Kraft liegt. Sprecht über diese Themen, die in eurem Leben Not sind. Entweder unter Jugendlichen, denen ihr euch anvertrauen könnt, wo ihr auch wirklich einen geistlichen Tiefgang habt. Oder wenn nicht, dann geht auf eure Jugendleiter zu. Da liegt eine Kraft dahinter, dass ihr diese Themen wirklich auch bekennt und mit jemandem dafür beten könnt. Und der erste Punkt, das sind so Sünden, die Jesus auch ganz aktiv in der Zeit, als er gelebt hat, verurteilt hat, ist die Heuchelei. Und ich merke das so rückblickend, dass ich in der Jugend in vielen Situationen einfach nur ein Heuchler war. Ich habe die Spielregeln gekannt und ich habe nach den Spielregeln gespielt. Aber das war nicht mein Leben. Und wisst ihr, das Wort Gottes sagt uns, dass Heuchelei ist eine Sünde, wo Gott ausspeien wird. Ich wünsche euch, dass ihr ehrlich seid. Und dabei geht es auch, ehrlich zu sein mit dem persönlichen Versagen, mit den Schwächen, mit den Kämpfen, wie ich vorhin auch gesagt habe, auch in das Gespräch zu gehen, aber auch in das Gebet. Und ich merke, und ich habe persönlich diesen Eindruck, dass über die Jahre eine Aufrichtigkeit entstanden ist. Ich habe das Empfinden, dass eine Aufrichtigkeit da ist. Ich kann euch nicht durchschauen, aber ich habe das Gefühl, dass ihr nicht heucheln wollt und dass ihr es auch nicht tut. Das ist mein persönlicher Eindruck. Denn ich glaube, dass in vielen Hinsichten eine geistliche Substanz gewachsen und entstanden ist. Und ich wünsche euch, dass ihr euer Leben auf den Prüfstand stellt, unter das Wort Gottes, dass ihr das Wort in euer Leben hineinleuchten lasst. Ist das, was ihr lest, Realität? Oder wo nicht, nehmt ihr diesen Kampf auch wirklich an, um gegen die Sünde in eurem Leben zu kämpfen. Und Jesus Christus, er hat Heuchelei gehasst. Er hat kein Problem gehabt mit Versagen. Das ist etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Ich finde es so wunderbar. Das haben wir auch gesungen. Welch ein treuer Freund ist Jesus. Er schmeißt uns nicht über Bord. Im Gegenteil. Er hat Petrus aus dem Wasser gezogen. Er hat Petrus vergeben, als er zu ihm kam, nachdem er ihn verraten hat. Er hätte auch Judas vergeben. Jesus Christus, er hat sich unglaublich gefreut, wenn die Menschen zu ihm gekommen sind. Und wir dürfen mit Jesus Christus offen und ehrlich sein. Und das wünsche ich euch, dass euer geistliches Leben keine Heuchelei ist, weil ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist. dass viele Menschen eine Fassade haben, aber die wird irgendwann mal abblättern. Und gerade unter dem Fokus Ewigkeit, ab spätestens da wird nichts bestehen außer die Wahrheit. Und wenn Jesus Christus in uns ist, dann werden wir bestehen. Wenn aber Jesus Christus nicht in unserem Leben ist, und damit meine ich nicht Perfektion, sondern dieses Bestreben und diese Ausrichtung, mit Jesus leben zu wollen. Der zweite Punkt ist etwas, was ich glaube auch sehr präsent ist in unserer heutigen Zeit. Es geht auch ein Stück weit einher mit diesem Wissensdrang, mit dem Wissen, das wir auch generieren und aufbauen, dass wir ganz schnell in diese Schiene hineinkommen, dass wir geistlich stolz werden. Und interessanterweise hat Olaf Latzel, und da komme ich wieder zurück, heute in der Predigt auch 5 Sünden hat er aufgelistet, und da war eine davon auch Heuchelei dabei, und der zweite Punkt war auch geistlicher Stolz, und der dritte Punkt war auch dabei, der gleich kommen wird. Und ich glaube, dass je mehr wir in diesem Wachstumsprozess sind, dass wir Heiligung erleben, umso mehr sind wir in dieser Gefahr, dass wir das Gefühl bekommen, boah, das läuft eigentlich richtig gut. Und man schaut vielleicht auf andere, die in Kämpfen sind, und dann denkt man, boah, zum Glück habe ich die Probleme nicht. Und dann sind wir bei Lukas Kapitel 18, bei dem Schriftgelehrten, bei dem Pharisäer und dem Zöllner. Und wir wissen, was Jesus Christus gesagt hat. Und wir kommen wieder zurück. Was liebt Jesus Christus? Die Aufrichtigkeit. Der Zöllner, er schlug sich nur auf die Brust und sagte, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagte, dieser ging gerecht nach Hause. Ich wünsche uns, dass wir nicht geistlich stolz werden. Ich glaube, dass das ein Problem ist, das uns als Christen unser ganzes Leben begleitet. Diese Gefahr, in diese Sünde hineinzufallen. Und ich wünsche euch, dass ihr niemals in dieser Gefahr steht ihr, aber in diese Sünde hineinfallt. Und der dritte Punkt ist auch etwas, und da möchte ich ein Stück weit zurückkommen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass sich die Zeit verändert hat. Das liegt auch daran, dass die Technik sich verändert hat und auch generell das Angebot. Mit Unreinheit meine ich das, was die Bibel mit Unzucht meint, was im Urtext mit Porneia im Prinzip beschrieben wird. Und da sagt dann auch schon das Wort eigentlich einiges aus. Ich habe eine Studie gefunden aus dem Jahr 2020, das ist jetzt schon ungefähr dann 4 Jahre her. Aber da wurde dann auch im Prinzip so grob eine Umfrage erstellt und es wurden Zahlen erhoben, dass so circa die Hälfte bis zu 2/3 der Männer, die sich Christen nennen, Probleme mit Pornografie haben. Das ist eine hohe Zahl, so empfinde ich es persönlich. Aber ich möchte den Sprung zurück machen. Wie war das in meiner Jugend? Wie war das in meiner Kindheit? Ich komme daher, wo man noch ein Kabel vom Telefon zum PC ziehen musste, um überhaupt ins Internet zu kommen. Dann hat man sich da eingewählt und man hat dafür gezahlt. Und wir hatten sowieso noch kein Internet. Das heißt, da haben wir uns bei meinem Cousin getroffen und dann konnte man da ein bisschen surfen. Heutzutage hat jeder in seiner Tasche ein vielfaches leistungsfähigeres Gerät wie der PC damals. Und er hat uneingeschränkt überall auf der ganzen Welt Internetzugriff. Auf alles. Das heißt, der Zugang war einfach gar nicht in dieser Form vorhanden. Das kam dann wirklich so Jahr für Jahr. Dann gab es die ersten CDs, wo dann im Prinzip dann irgendwelche Leute in der Klasse dann Inhalte runtergeladen hatten mit Pornos und die dann verteilt haben. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen, aber mittlerweile uneingeschränkter Zugriff. Und jetzt sind wir in dieser Zeit angekommen, wo sogar Wissenschaftler, die überhaupt gar keine Christen sind, davor warnen, was die Konsequenzen davon sind. Das ist enorm und ich möchte euch ermutigen, das ist ein brutales Kampfgebiet. Und ich fand es super, dass in den letzten Jahren auch immer wieder Jugendliche sogar öffentlich das hier an der Kanzel bezeugt haben, dass sie diesen Kampf hatten, geführt haben, aber dass sie Sieg hatten. Und das gibt uns Mut. Das gibt uns Mut, das ist ein Kampf, der aus vielfacher Hinsicht lohnenswert ist, gekämpft zu werden. Der ist alternativlos. Vor ein paar Jahren hat Arthur Frick den Einspieler von Paul Washer auf dem Jugendwochenende gebracht, wo Paul Washer sagt, jemand, der diese Dinge konsumiert, kann nicht mal Babysteps tun. Das heißt, unser geistlicher Wachstum und somit auch die Veränderung in das Ebenbild Jesu Christi ist unglaublich von diesem Punkt abhängig. Und jetzt kommen wir zu diesem Kampf und das ist einfach, wir haben dieses Angebot und dazu kommt noch, dass wir in einer absolut sexualisierten Gesellschaft leben. Es geht um die Werbespots, es geht um die Werbeplakate, es geht darum, wie sich die Personen auf der Straße anziehen. All das hat eine Botschaft. Und jetzt können wir als Christen den Kopf in den Sand stecken, es ist ein aussichtsloser Kampf. Nein, es ist kein aussichtsloser Kampf. Denn wir dürfen auf die größte Kraftquelle zurückgreifen, die es überhaupt gibt. Und das ist eine Person, das ist der Heilige Geist. Und wir dürfen diesen Kampf annehmen. Es ist kein Selbstläufer. Aber dieser Kampf ist alternativlos für dieses Thema. Und ich komme nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Kampf nicht alleine zu kämpfen. Nehmt euch eure Freunde dazu. Sagt offen und transparent, welche Probleme ihr habt. Betet gezielt für diese Themen. Geht zu euren Jugendleitern. Und Süchte haben immer ein Muster. Es gibt immer einen gewissen Ablauf, wo Menschen in die Sucht oder in das Problem hineinfallen. Analysiert, wo ihr, in welchen Situationen ihr Probleme mit diesen Themen bekommt. Und seid konsequent und schneidet eure Hand ab. Und zum letzten Punkt, für den haben wir 5 Minuten. Ich versuche mich zu beeilen. Ich wollte unbedingt ein Bild von einer Fußwaschung. Aber ihr könnt euch denken, dass bei Pixabay die Auswahl begrenzt ist. Ich bin froh, dass ich eins gefunden habe. Und ich möchte das mit einem eigenen Beispiel versuchen, euch nahezubringen. Als kleines Kind, als ich so die ersten Male bei der Fußwaschung dabei war, war mein Verständnis, okay, die Fußwaschung, das ist ja irgendwie ein demütigender Moment, jemanden die Füße zu waschen. Es ist so eine Übung, bei der wir Demut üben sollen. Und dann ist man so für eine Minute demütig und dann geht man zum Alltag über. Viele Jahre später habe ich dann mit einem Freund über die Fußwaschung, über das Prinzip, über die Wahrheit, die dahinter steht, gesprochen. Und in dem Moment habe ich verstanden, es geht nicht irgendwie um 10 oder 20, 30 Sekunden oder 60 Sekunden demütig sein. Jesus Christus wollte etwas ganz, ganz anderes damit vermitteln. Jesus Christus hat nämlich ein Leben im Dienst geführt. Und in diesem Moment hat er sich zu dem kleinsten Diener erniedrigt, der bereit war, jeden Dienst zu tun, mit dem Fokus des Reiches Gottes. Und er fordert seine Jünger auf, das Gleiche zu tun. Und in dem Moment, wenn wir, und ich weiß nicht, ob das in allen Gemeinden praktiziert wird oder nicht, aber in dem Moment, und das ist mir so klar geworden, wenn ich jetzt auf die Knie gehe, dann denke ich nicht, ich tue jetzt irgendwas für den Bruder, sondern ich versuche, mein Leben zu reflektieren. Ist mein Leben ein Leben im Dienste des Reiches Gottes? Mit Jesus Christus als Vorbild. Wisst ihr, bei all dem war das noch nicht mal demütig, was wir getan haben. Wir haben uns mit den Jungs immer so zusammengehockt, dass wir nicht den älteren Brüdern die Füße waschen mussten. Da sind wir wieder beim Punkt Heuchelei. Das hat nichts damit zu tun, was Fußwaschung wirklich bedeutet. Und wisst ihr, es ist etwas Gigantisches, jemanden die Füße zu waschen, mit dem ihr vielleicht gar nicht so viel zu tun habt aus der Gemeinde. Und ihn anschließend zu umarmen und zu sagen, ich liebe dich, Bruder. Jesus Christus, er hat ein Leben im Dienst geführt. Und ich wollte noch einen Abschnitt lesen, den gebe ich euch als Hausaufgabe mit, aus Philipper Kapitel 2, von Vers 1 bis 10. Da sagt nämlich Paulus, wie wir gesinnt sein sollen. Das heißt, wir sollen mit unserem Denken, mit unserem Handeln voll auf den Fokus Jesus Christus ausgerichtet sein. Jesus Christus als Vorbild. Philipper Kapitel 2 von Vers 1 bis 10. Und er sagt dann auch, dass Jesus Christus, er hat alle Privilegien abgelegt. Er war Gott in göttlicher Gestalt. Er hat diese Gestalt abgelegt, um Mensch zu werden. Und er hat sich noch viel mehr erniedrigt. Er kam und er wurde geschlagen, gekreuzigt und ist für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben komplett in den Dienst gestellt, in den Dienst für das Reich Gottes, weil er dich und mich gesehen hat. Weil er gesagt hat, ich möchte, dass jeder Einzelne, der hier in diesem Raum sitzt, gerettet wird. Und wenn Jesus Christus diesen Dienst nicht getan hätte, wären wir für Zeit und Ewigkeit verloren. Dann könnten wir auseinandergehen, es gäbe keine Hoffnung, es gäbe keine Perspektive, es gäbe nichts. Wir wären ärmer denn die Ärmsten, sagt die Bibel. Und stattdessen richtet uns die Bibel auf den Dienst aus. Und ich bin überzeugt, dass in dem Dienst etwas ganz, ganz Wichtiges verborgen ist, um Veränderung zu erleben. Menschen, die passiv sind, können nicht wachsen, weil wir wachsen in dem Dienst. Und jetzt haben wir ein Problem. Und ich glaube, in diesem Thema finden sich viele hier in der Runde, dass ihr noch ein Stück weit in der Findungsphase seid. Was ist meine Aufgabe? Wo gehöre ich hin? Was ist mein Dienst? Und da musste ich an Markus denken und die Bibelstelle, die seht ihr hier. Das ist der Markus, weshalb sich Paulus und Barnabas gestritten haben. Der Markus, der weggegangen ist, weil er noch nicht bereit war, diese Missionsreise mitzugehen. Er bekommt von Paulus das Prädikat, er ist dienstunfähig. Und er wird aufgenommen. Er hat Gott sei Dank geistliche Mentoren, die ihn mit auf die Reise nehmen. Und jetzt haben wir Markus zu verdanken, dass wir ein Evangelium haben, das unser Neues Testament ergänzt, ja, dass er so ein brauchbares Werkzeug wurde, dass er durch Gottes Geist inspiriert dieses Evangelium schreiben konnte. Mehr noch, dass am Schluss dieser Paulus, der Markus das Prädikat der Dienstunfähigkeit ausgestellt hat, gesagt hat, er ist mir nützlich zum Dienst. Was für eine 180-Grad-Wende. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht gibt es einfach auch mal einen Anlauf, wo ihr merkt, da gehöre ich irgendwie nicht hin. Oder dass es auch manchmal eine Überwindung ist oder auch ein Kampf, in Dingen hineinzuwachsen. Das war es mit Sicherheit für Markus auch. Aber ich möchte euch ermutigen, es gibt keine Alternative dazu, in den Dienst zu treten für das Reich Gottes. Denn dieser geistliche Wachstum ist elementar damit verbunden, dass ihr euch in den Dienst stellt. Denn Gott möchte Gaben und Befähigungen geben, aber niemals zum Selbstzweck, sondern für den Dienst. Und ich wünsche euch das von Herzen, dass ihr euch in den Dienst stellt und dass Gott euch gebrauchen kann. Und auch wenn es mal ein Kampf ist und wenn es auch manchmal ein paar Anläufe gebraucht, und ich rede aus Erfahrung, ich habe manche Tiefschläge erlebt in meinem Leben, wo man manchmal ganz speziell eine Bibelstunde, wo ich heimgekommen bin, die ist komplett in den Sand gelaufen. Das war wirklich ein Riesenfiasko. Aber ihr könnt auch aus den Rückschlägen wachsen. Und wisst ihr, das Schöne ist, es gibt Geschwister, die in diesem Moment kommen und sagen, mach weiter. Steck den Kopf nicht in den Sand, sondern geh weiter. Darin liegt der Segen. Ja, und ich möchte abschließen und zusammenfassen. Ich wünsche, dass wir lernen von Jesus in Bezug darauf, was wichtig ist für unser Leben, mit dem Fokus Ewigkeit, dass wir da die richtigen Prioritäten setzen, dass wir lernen von Jesus, wie wir beten sollen, dass wir uns die stille Zeit nehmen, dass wir lernen von Jesus, dass wir kompromisslos sein müssen und sollen mit der Sünde, auch wenn es ein Kampf ist, und dass wir von Jesus lernen dürfen, dass ein Leben mit ihm immer in den Dienst führt und dass wir bereit sind, unser Leben in den Dienst zu stellen, in der Selbstaufgabe und nicht in der Selbstverwirklichung, das, was die Welt uns heute groß anpreist und als lebenswert verkaufen möchte. Amen.